Wenn sich das bestätigt, was derzeit in einer ganzen Serie wissenschaftlicher Arbeiten zu lesen ist, könnte man von einer Zeitenwende sprechen, denn das lange Zeitfenster der Pathologie vor der Symptomatik bietet eine riesige Chance, pathobiologische Prozesse einen Schritt voraus zu sein, sowohl hinsichtlich der Vorhersage als auch hinsichtlich einer Intervention oder gar einer Prävention.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwitz. Ich bin Professor für pharmazeutische Chemie an der Frankfurter Goethe-Universität und Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Heute möchte ich zusammen mit Professor Theo Dingermann, Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung, über ein Thema von enormer Bedeutung sprechen, das Millionen von Menschen und ihre Familien weltweit betrifft, die Alzheimer-Krankheit. Lange Zeit beschränkte sich der Umgang mit der Alzheimer-Krankheit auf sogenannte reaktive Optionen, die sich im Wesentlichen auf die Symptomlinderung konzentrierten. Doch aktuell scheint die Wissenschaft an der Schwelle zu einer bedeutenden Veränderung zu stehen. So deuten sich Möglichkeiten an, dieser schlimmen Krankheit einen Schritt voraus sein zu können, indem man sie früh diagnostizieren, sicher diagnostizieren und dadurch eventuell sogar verhindern kann. Allein die Idee, Alzheimer nicht nur symptomatisch zu behandeln, sondern ihr Zuvorkommen, klingt faszinierend. Was hast du, Theo, hier an dieser Stelle zusammengetragen?
Nun, wir sollten uns noch einmal vor Augen führen, dass Alzheimer-spezifische physiologisch bzw. pathologische Prozesse im Gehirn der Betroffenen oft bereits Jahrzehnte ablaufen, bevor die Krankheit erkennbar wird. Man geht davon aus, dass es mindestens 20 Jahre dauert, bis durch die Akkumulation von fehlgefalteten Beta-Amyloid und Tauproteinen, begleitet von Neuroinflammation, der schleichende Ausfall der Hirnleistung so fortgeschritten ist, dass die Symptome dieser schweren neurodegenerativen Erkrankung erkennbar werden. Diese lange präsymptomatische Phase ist das entscheidende Handicap, potente Interventionsoptionen zu entwickeln. Denn Alzheimer ist eine degenerative Erkrankung. Bei degenerativen Erkrankungen versagt der größte Teil unseres Arzneimittelschatzes, der hervorragend geeignet ist, fehlgesteuerte biologische Zielstrukturen in ihrer Funktion zu korrigieren oder zu modulieren. Sind die potenziellen Zielstrukturen allerdings zerstört, wie dies bei degenerativen Erkrankungen der Fall ist, ist eine Korrektur nicht mehr möglich.
Das heißt, zusammengefasst, die frühe Diagnose einer Alzheimer-Erkrankung ist das eigentliche Problem, das gelöst werden muss, um auf effektive Therapien hoffen zu können. Gibt es hier Neues zu berichten?
Tatsächlich zeichnen sich gerade hinsichtlich früher Alzheimer-Diagnostik bemerkenswerte Fortschritte ab. Wenn sich das bestätigt, was derzeit in einer ganzen Serie wissenschaftlicher Arbeiten zu lesen ist, könnte man von einer Zeitenwende sprechen, von der im Übrigen viele von uns direkt betroffen sein könnten. Denn das lange Zeitfenster der Pathologie vor der Symptomatik bietet eine riesige Chance, pathobiologische Prozesse einen Schritt voraus zu sein, sowohl hinsichtlich der Vorhersage als auch hinsichtlich einer Intervention oder gar einer Prävention. Zudem würde mit einer zuverlässigen Diagnostik weit vor der einsetzenden Symptomatik auch die Bedeutung einer Familienanamnese und das Vorhandensein genetischer Varianten im Apolipoprotein-E-Gen deutlich steigen. Es sind bekanntlich die ApoE4-Allele, die auf ein erhöhtes Risiko hinweisen. Ein Hinweis, den man kaum nutzt, da Optionen fehlen, auf das erhöhte Risiko zu reagieren. Auch epigenetische Analysen, mit deren Hilfe sich das biologische Alter in Relation zum chronologischen Alter setzen lässt, könnten an Bedeutung gewinnen. Denn klar ist, dass für den Fall, dass das biologische Alter dem chronologischen Alter vorauseilt, eine demenzielle Erkrankung im Raum stehen könnte. Und schließlich bietet KI die Möglichkeit, Alzheimer anhand von Netzhautbildanalysen vorherzusagen. Durch Deep Learning KI lässt sich ein Risiko für Alzheimer auch bei Menschen ohne Symptome vorhersagen. In Kombination mit Gehirnaktivitätsmessungen, Biomarkern und anderen Tests lässt sich mit Hilfe multimodaler KI-Modelle nicht nur feststellen, ob eine Person ein hohes Risiko für Alzheimer hat, sondern gegebenenfalls sogar einen Zeitplan für den Krankheitsverlauf ableiten. Derartige Risikoanalysen machen kaum Sinn oder sind sogar ethisch abzulehnen, wenn Therapieoptionen fehlen oder wenn es keine Möglichkeit einer Diagnose vor der symptomatischen Krankheitsphase gibt, die Optionen für Interventionen bietet. Noch fehlen derartige Optionen, wie wir alle wissen, aber es zeichnen sich eine Reihe besserer Tools ab, die unsere Vorhersagekapazität deutlich schärfen.
Aber ganz konkret, womit können wir rechnen?
Nun, konkret hat es erste Zulassungen für diagnostische Alzheimer-Tests gegeben, mit deren Hilfe im peripheren Blut eine sehr frühe Diagnostik möglich ist.
Wenn das stimmt, und davon gehe ich aus, dann kann man ja tatsächlich von echten Fortschritten sprechen. Denn bisher war es ja so, dass Liquoranalysen oder PET-Scans erforderlich waren, um eine sichere, relativ frühe Diagnose zu ermöglichen. Was wird denn konkret in den Blutproben gemessen? Und auf welchen Daten beruhen diese Tests? Denn die Anforderungen an solchen Tests müssen ja wohl sehr hoch sein, da falsch negative Ergebnisse katastrophale Auswirkungen hätten, genauso wie falsch positive.
Ja, die ersten Daten gehen bereits auf eine Studie zurück, die im Jahr 2020 publiziert wurde. Damals identifizierten Forschende an der Universität Lund in Schweden einen sehr genauen Biomarker im Plasma, mit dessen Hilfe es möglich war, die Neuropathologie des Gehirns zu verfolgen, ohne dass dafür eine Liquoranalyse oder ein PET-Scan erforderlich war. Bei diesem Biomarker handelt es sich um p-tau-217.
p-tau-217? Kannst du noch einmal genau erklären, was das genau ist? Was verbirgt sich hinter diesem Kürzel?
Nun, das Tau-Protein besteht aus 441 Aminosäuren. Dieses Protein ist für ein funktionierendes Gehirn sehr wichtig, denn es stabilisiert die Mikrotubuli und ist für die Funktion der Nervenzellen unerlässlich. Man kennt allerdings 80 Stellen in dem Protein, an denen Tau hyperphosphoryliert werden kann, wenn es in irgendeiner Art und Weise geschädigt wird. Eine dieser Stellen ist ein Threonin, also T, an Position 217 in der sogenannten prolinreichen Domäne des Tau. Die Hyperphosphorylierung stört nicht nur die Funktion von Tau, sie führt auch zur Bildung von neurofibrillären Tangles, also zu Aggregaten, die typischerweise in Vorstufen der Alzheimer-Krankheit nachweisbar sind. Bemerkenswert ist, dass gerade p-tau-217 alle anderen hyperphosphorylierten Tau-Varianten übertrifft, wenn es um die Genauigkeit und Spezifität bei der Vorhersage der Alzheimer-Krankheit geht.
Da muss ich jetzt aber noch einmal nachfragen. Wie kann es sein, dass dieses p-tau-217, also dieses hyperphosphorylierte Tau-Protein, also mit der Phosphorylierung in Position 217, die Alzheimer-Erkrankung Jahre vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen vorhersagen kann? Wie geht das?
Nun, letztlich weiß man das im Einzelnen natürlich nicht, aber man hat in Langzeitstudien sehr genau aufzeigen können, wie die Konzentration von p-tau-217 im Laufe der Zeit bei klinisch noch unauffälligen Personen, die später dann an Alzheimer erkranken, ansteigt. Immer wieder konnte reproduziert gezeigt werden, dass p-tau-217 etwa 4 Jahre vor Auftreten der Alzheimer-Symptomatik bereits seine höchsten Konzentrationen zeigt. Bereits 20 Jahre vor Symptombeginn beginnt die p-tau-217-Konzentration zu steigen.
Du, sag eine andere Frage. Ist das der einzige Biomarker, der diagnostisch genutzt werden kann?
Andere Proteinmarker werden ebenfalls mit einem Risiko für Alzheimer in Verbindung gebracht. Darunter beispielsweise p-tau-181, die Mikro tubulibindende Region im Tauprotein zwischen den Aminosäurenresten 243 und 370, das gliafibrilläre Säureprotein GFAP, das Neurofilament leichte Kettenprotein NFL und auch Plasmaproteine, wie etwa der Wachstumsdifferenzierungsfaktor 15. Bei PZ Online berichteten wir kürzlich über einen Bluttest, der sich besonders eignet, um bei älteren Menschen ein hohes Risiko für die Alzheimer-Erkrankung auszuschließen. Als quantitative Biomarker scheinen sich danach vor allem p-Tau 217, p-Tau 181, das Neurofilament Leichtkettenprotein und das gliafibrilläre Säureprotein zur Risikostratifizierung kognitiv gesunder älterer Menschen, insbesondere zur Ausschlussdiagnostik einer drohenden Demenz, zu eignen.
Da stellt sich die Frage, Theo, ist dieser Test schon zugelassen?
Nein, dieser Test hat noch keine Zulassung. Allerdings, und das ist die sehr gute neue Nachricht, wurde ein Test des japanischen Unternehmens Fujirebio von der FDA zugelassen. Mithilfe dieses Tests werden die Konzentrationen von p-Tau 217 und Beta-Amyloid 42 im peripheren Blut ermittelt. Zugelassen ist der Test, um die Diagnose bei Patienten mit leichter Symptomatik zu erleichtern. Bei 92% der Personen mit positivem Bluttestergebnis wurde das Vorhandensein von Amyloid-Plaques entweder durch einen PET-Scan oder durch eine LiCo-Analyse bestätigt. Demgegenüber wurde bei 97% der Personen mit negativem Bluttestergebnis auch mit den anderen Methoden negative Ergebnisse detektiert. Das sind sehr gute Werte. Der Bluttest erhielt den Status eines Breakthrough-Device, der die Prüfung und Zulassung besonders innovativer Verfahren beschleunigt.
Also noch einmal die Frage, gibt es auch schon zugelassene Bluttests in der EU?
Nein, in der EU ist bislang dieser Test noch nicht zugelassen, genauso wie andere Tests noch nicht zugelassen sind. Allerdings kommen auch hier schon in spezialisierten Gedächtnisambulanzen und Forschungseinrichtungen Biomarkertests zum Einsatz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch lange dauern wird, bis auch hier ein Bluttest zugelassen wird. In vielen Studien bestätigt sich die hohe Relevanz für p-Tau 217.
Wenn das so ist, wie du das voraussagst, Theo, dann ist natürlich die Frage, welche neuen Optionen ergeben sich aus der Möglichkeit einer sehr frühen und verlässlichen Alzheimer-Diagnostik?
Nun, sobald bei einer Person ein hohes Alzheimer-Risiko festgestellt wurde, gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten zur Vorbeugung oder zumindest zur erheblichen Verzögerung der Erkrankung. Lebensstilfaktoren wie Bewegung senken nachweislich den p-Tau 219-Wert erheblich, was eine vorbeugende Strategie ähnlich der Senkung des LDL-Cholesterins zur Vorbeugung von Herzerkrankungen darstellen könnte. Im Magazin Spiegel konnte man letzte Woche lesen, je weniger Sport man gemacht hat, desto mehr bringt es, jetzt damit anzufangen. Bewegung kann das Erkrankungsrisiko deutlich senken, sagt dort die Harvard-Professorin Christiane Rung. Schon mäßige körperliche Aktivität helfe, das Gehirn gesund zu halten. Eine aktuelle randomisierte Studie mit Teilnehmern mit erhöhtem p-Tau 217 und anderen Biomarkern zeigte, dass eine Verbesserung des Lebensstils einschließlich einer gesunden Ernährung, Gewichtsabnahme und Bewegung das Risiko senkt, die Krankheit zu entwickeln. Mehrere Studien haben die Bedeutung gesunder Schlafgewohnheiten, einschließlich der Dauer des Tiefschlafs, für die Beseitigung von Stoffwechselabfällen im Gehirn hervorgehoben. Und die Lancet-Kommission zur Demenz geht in ihrem Report von 2024 so weit zu behaupten, dass 45% der Alzheimer-Fälle vermeidbar sind. Zu den Präventionsstrategien, die diese Kommission vorschlägt, gehören neben Lebensstilfaktoren, die zu einer Verminderung von p-Tau 217 führen, auch die Behandlung von Bluthochdruck, Diabetes, hohen Cholesterinspiegel und Fettleibigkeit sowie die Behandlung von Hör- und Sehverlust, der Verzicht auf übermäßigen Alkoholkonsum, die Reduzierung des Verzehrs von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Raucheinwöhnung.
Theo, müssen wir in diesem Zusammenhang nicht auch die sich abzeichnende und immer größer werdende Bedeutung der GLP-1-Agonisten erwähnen?
Absolut. Mehrere Beobachtungsstudien haben eine Verringerung des Risikos für Alzheimer angedeutet, wenn metabolische Probleme bei schwer betroffenen Patienten auch unter Einsatz von GLP-1-Agonisten behandelt werden. Dabei könnte auch das stark entzündungshemmende Potenzial im Gehirn zum Tragen kommen, das diesen Wirkstoffen zugesprochen wird. Zudem hat eine neue experimentelle Modellstudie eine positive Wirkung von GLP-1-Medikamenten auf den kognitiven Verfall durch die Wiederherstellung des zellulären Energiestoffwechsels und die Verbesserung der Mikrogliaphagozytose gezeigt.
Wie sieht es denn mit Impfstrategien gegen Alzheimer aus? Wäre das eine Option oder geht das zu weit?
Das ist ein sehr guter Punkt mit durchaus überraschendem Potenzial. Auf BZ Online haben wir über drei beeindruckende natürliche Experimente, also Beobachtungsstudien zu natürlich auftretenden Ereignissen in der realen Welt berichtet, die alle drei auf die Rolle der Gürtelrose-Impfung beim Schutz vor Demenz hinweisen. Danach scheint es tatsächlich so zu sein, dass eine Impfung zum Schutz vor Varicella Zoster tatsächlich das Risiko senkt, an Alzheimer zu erkranken. Andere Beobachtungsstudien deuten an, dass auch Grippeimpfstoffe vor Alzheimer schützen. Man kann hier natürlich nicht von harten Beweisen sprechen. Dennoch stützen diese Beobachtungen die Hypothese, dass eine Stärkung des Immunsystems dazu beitragen kann, die Krankheit abzuwehren.
Bleiben wir beim Immunsystem. Wie sieht es mit einer aktiven Immunisierung gegen Alzheimer aus?
Auch das scheint keine absurde Frage zu sein. So kann man beispielsweise auf der Plattform PharmaVoice nachlesen, dass das Unternehmen Nuravax und andere Firmen an der nächsten Generation von Alzheimer-Therapien arbeiten, um die Krankheit zu bekämpfen, bevor Symptome auftreten. Auf diesem Weg haben Medikamente wie die Antikörper Lecanemab sowie Donanemab den Weg auch für potenzielle bahnbrechende Neuerungen in den kommenden Jahren geebnet, eben einen Impfstoff. Und die jetzt zugelassenen Bluttests spielen hier eine entscheidende Rolle. Zwei Proteine, Amyloid Beta und Tau, gelten als Kernbestandteile der Alzheimer-Diagnose. Und ein Impfstoff könnte Alzheimer bei Patienten mit erhöhten Amyloid- und Tau-Proteinwerten, die noch keine Symptome wie Gedächtnisverlust zeigen, im Keim ersticken. So zumindest die Hypothese. Nuravax ist nicht das einzige Unternehmen, das einen Alzheimer-Impfstoff entwickelt. Die Partner AC Immun und Takeda arbeiten ebenfalls an einer aktiven Immuntherapie, die das Immunsystem dazu anregt, Antikörper zu bilden, die Amyloid-Plaques bekämpfen können, bevor sie problematisch werden. Ebenfalls im Rennen ist das Unternehmen Prothena mit einem Kandidaten in Phase 2, die sowohl auf Amyloid als auch auf Tau abzielt.
Lieber Theo, ausgehend von wirklich aufregenden Neuigkeiten im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit bewegen wir uns jetzt doch ein ganzes Stück sozusagen in die Zukunft hinein. Zwar steht der Schritt in der Primärversorgung noch bevor, die Implementierung all dessen, worüber du heute berichtet hast, da ja weiterhin klare Leitlinien und auch, ich sage mal, Zugangskontrollen fehlen. Gleichzeitig wird diskutiert, ob Bluttests auch für Screening-Anwendungen bei asymptomatischen Personen geeignet sind. Ich meine, hier bestehen zweifelsfrei ethische und praktische Herausforderungen, da therapeutische Optionen für präsymptomatische Stadien noch begrenzt sind und psychologische und vor allem auch versicherungsrechtliche Risiken entstehen können. Ich schlage deshalb vor, dass wir die Dinge weiterhin ernst im Auge behalten, heute allerdings Schluss machen und die gute Stimmung mitnehmen, die sich aus dem von dir Gesagten im Kontext der Möglichkeiten der neuen Alzheimer-Diagnostik ergeben, und ich hoffe, dass sich diese gute Stimmung auch eine Zeit lang hält. Bei dir, lieber Theo, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eine Fülle neuer Informationen, wichtiger Informationen zur wohl bedeutendsten neurodegenerativen Erkrankung, nämlich der Alzheimer-Erkrankung. Und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich alles Gute, aber vor allem ein großes Dankeschön für das Zuhören und für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Theo.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.